Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos.
Hallo Dennis.
Hallo Nina.
Und herzlich willkommen zurück zur 11. Folge unserer 10-teiligen Miniserie.
Ja, wir sind zurück.
So ist es und wir freuen uns sehr, heute wieder bei euch sein zu können und das gleich mit einer vielleicht gar nicht mal so irrelevanten Frage, wenn wir uns mal hier unseren Podcast anschauen und zwar die, ob wir, also du, Dennis und ich, Ripperologen sind.
Ja, und was ist das überhaupt?
Genau, das wollen wir heute alles mal so ein bisschen anschauen und ganz am Ende ist dann die Antwort auf diese Frage oder das zumindest, was wir uns dabei denken.
Jetzt, wo wir weitermachen und wir haben die Mordserie ja besprochen, ist natürlich die Frage, wie macht man weiter, mit was für Themen? Und als erstes Thema über Ripperologie zu sprechen, hielten wir zumindest für angebracht, denn man wird da immer wieder an diesem Wort vorbeikommen und es hört sich so super wissenschaftlich an, aber das ist es gar nicht. Und vielleicht fangen wir doch genau damit an. Wo kommt eigentlich das Wort her?
Ja, also man kann das ja jetzt erstmal so auseinandernehmen, ne? Also Logie, diese Endung, das kennt ihr ja auch aus anderen Wissenschaften, ne? Also sei es Soziologie oder Biologie, was auch immer, gibt es ja viel. Und kennzeichnet ja in der Regel eine Wissenschaft. Deswegen könnte man ja denken, es ist eine Wissenschaft, die Ripperologie. Also ganz grundlegend kommt die Endung Logie von dem griechischen Wort Logos. Und das heißt so viel wie die Lehre von oder ganz wörtlich eigentlich das Wort von etwas. In dem Fall wäre es dann die Lehre vom Ripper. Und was bezeichnet das genau? Also laut Wikipedia, ne, die Source überhaupt, sind Ripperologen Menschen, die sich dem Studium der Morde, der Opfer, der Verdächtigen und dem historischen Kontext der Whitechapel-Morde widmen oder aber auch der Analyse der Medien zu dem Thema. Ja, das kann man ja erstmal so stehen lassen, also das sind diese Menschen, aber eine Wissenschaft ist es nicht.
Mhm. Sind wir dann Ripperologen, wir beide?
Also streng genommen eigentlich ja. Auch wenn mir das nicht so gut gefällt, wir werden gleich noch erörtern, warum, aber man könnte sagen ja.
Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an und wir kommen da am Ende nochmal drauf zurück.
Ja, ich bin gespannt, was für einen Ausweg du findest.
Es gibt immer einen Ausweg.
So ist es.
Okay, das Wort Ripperologie haben wir. Aber wer hat es das erste Mal benutzt? Wer ist der Wortschöpfer? Und da haben wir mal ein bisschen gekramt und geguckt. Und das war ein Herr Wilson, Colin Wilson im Jahr 1972. Und zwar ist damals das Buch Jack the Ripper, A Bibliography and Review of the Literature von Alexander Kelly. Und Colin Wilson hat für dieses Buch ein Vorwort geschrieben und hat da so ein bisschen halb scherzhaft, halb ernst davon gesprochen, dass die ExpertInnen, die sich mit Jack the Ripper beschäftigen, Ripperologists, also Ripperologen sind.
Ja, und das Ganze hat natürlich auch wieder einen kulturellen Zusammenhang. Denn tatsächlich ist es so, dass in Großbritannien vor allem in dieser Zeit, also so späte 70er, Anfang 80er, sehr gerne alles eine Logie wurde. Also man hat dann nachher schon wirklich popkulturelle Scherze darüber gemacht, dass man für alles Mögliche eben so dieses wissenschaftlich klingende Suffix Logie benutzte. Also das war tatsächlich auch ein Kind der Zeit, dass er diesen Scherz sicherlich oder der sicher diesen Scherz auch begünstigt hat.
Genau, aber wie du gerade auch gesagt hast, es ist keine Wissenschaft, zumindest nicht im engeren Sinne. Es ist keine seriöse Geschichtsforschung, denn diese Ripperologen, so nennen wir es jetzt mal, wir bezeichnen uns mal selber nicht als solche erstmal, sondern wir sagen, diese Ripperologen haben ja keinen Zugang zu derartigen Primärquellen oder sie beschäftigen sich eher mit narrativen Ansätzen als wirklich mit analytischen Ansätzen. Zumindest als das losging.
Genau, und da grätsche ich nochmal ganz kurz rein, denn tatsächlich sind es ganz überwiegend Ripperologen. Es gibt einen bedeutend höheren Anteil männlicher Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, als weiblicher Menschen. Warum das so ist, kann man ja dann nachher vielleicht auch noch mal kurz besprechen.
Genau. Ich kann jetzt also nicht nach London in die Uni gehen und mich für Ripperologie einschreiben und das da lernen, sondern es ist eher ein interdisziplinäres Feld. Da wird geschichtswissenschaftlich sicherlich auch mal geguckt, aber es geht halt auch um Kriminologie, Literatur, Psychologie, Medienkultur. Also da werden viele unterschiedliche Lehren verbunden, aber es ist eine Laienforschung oder wie der Brite sagen würde, Citizen Science, also eine Bürgerwissenschaft.
Genau. Und deswegen ja auch ganz spannend, weil Menschen ganz verschiedener Hintergründe natürlich sich damit auseinandersetzen mit diesem Thema und sich dann eben auch der Reparologie zugehörig fühlen. Also auch aus tatsächlich verschiedenen wissenschaftlichen Fachdisziplinen, aber theoretisch kann jede Person ein Reparologe sein oder eine Reparologin. Also man braucht eigentlich keinerlei Studium vorher.
Und da kommen wir jetzt auch direkt an dem Positiven und Negativen vorbei. Das Positive ist, dass du, wenn du sowas als Hobby betreibst oder dich dafür interessierst, dass du es natürlich mit einem gewissen Enthusiasmus machst und halt ein Engagement vielleicht mitbringst, was super ist für dein Forschungsfeld. Auf der anderen Seite fehlen dir dann wahrscheinlich wissenschaftliche Methodiken. Also das, was wir jetzt auch im Studium gelernt haben, das fehlt dann oft, ne? Also es werden keine wissenschaftlichen Standards begünstigt und dadurch gibt es dann immer wieder, geht das Ganze mehr in Spekulation über oder halt auch in, ja, wilde Verschwörungstheorien.
Genau, und deswegen variiert das, was man zu dem Thema finden kann, auch sehr, sehr stark in der Qualität. Und das ist ja auch klar, denn nicht umsonst muss man auch sowas wie Geschichte zum Beispiel studieren. Also wir lernen da ja die Methoden, wie man Geschichtsforschung betreibt. Und natürlich, wie jede andere wissenschaftliche Disziplin, ist nicht vorauszusetzen, dass jeder Mensch das einfach so kann. Und darum werden vielleicht manche Quellen, manche Umstände dann auch nicht korrekt eingeordnet. Das kann durchaus passieren. Und das ist jetzt nicht, die Menschen sind trotzdem genauso enthusiastisch und möchten das richtig machen, aber es ist eben nicht so leicht. Und dann kommen ja noch ganz viele andere Disziplinen dazu, sei es Kriminalistik zum Beispiel, die dann wieder die Historiker und Historikerinnen nicht beherrschen. Und es ist ja eigentlich nur eine Forschungsfrage, ne? Die Frage nach diesem Whitechapel-Murderer. Aber da ist dann ja auch schon wieder das Interessante daran, dass sich da sehr stark natürlich hier schon bei diesem Titel auf den Mörder fixiert wird, ne? Also alles wird im Grunde definiert durch diese Tätergestalt.
Also dann lass uns das Ganze doch eher eine Bewegung nennen.
Genau.
Also die Reparologie als eine Bewegung.
Ja, interdisziplinäre Bewegung. Das finde ich ganz schön.
Und als ich mich jetzt mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt habe, fiel mir auf, dass wir das Ganze in vier Phasen unterteilen können. Die erste Phase wäre die Geburtsstunde 1888. Da haben wir jetzt einige Folgen ja schon zugemacht. Also das heißt die eigentliche Mordserie. Und in der letzten Folge, also in unserer Folge 10, haben wir ja auch schon berichtet, dass während der Mordserie erste Literatur auch dazu entstanden ist. Das heißt also literarische Verarbeitung der Mordserie beispielsweise.
Ja, und streng genommen gehören sogar schon die Reporter, die damals diese Artikel dazu schrieben, dazu. Weil auch die haben sich ja schon auf diese Spurensuche begeben. Also wenn man es genau nimmt, beginnt da eigentlich schon sowas wie Reparologie. Und ganz bedeutend, weil ja auch sehr einflussreich ist, da zum Beispiel Melville McNaughton zu nennen, der ja in seinem Referendum diese berühmten Canonical Five, also die kanonischen Fünf, bestimmt hat. Und das auch schon im Grunde als Reparologe, denn das war ja gar nicht seine Aufgabe gewesen bei der Polizei.
Genau, das sind die Memoiren, die wir schon mehrfach erwähnt haben und die kamen ja von einigen, auch an der Ermittlung beteiligten Personen. Walter Du zum Beispiel war auch ein weiterer, der auch in seinen Memoiren darüber berichtet hat. Und deswegen würde ich diese erste Phase von der Mordserie 1888 bis ungefähr 1930 setzen. Da fallen diese Werke rein, die wir gerade schon genannt haben und beispielsweise auch von Leonard Matters das Buch The Mystery of Jack the Ripper. Und das ist zumindest das früheste Buch, was ich gefunden habe, was eine geschlossene Tätertheorie gibt. Da soll beispielsweise ein Arzt die Morde durchgeführt haben, um sich für den Tod seines Sohnes zu rächen. Und in diesem Buch hat er sowohl recherchiert, aber er hat auch spekuliert und daraus im Grunde diese Erzählung gestrickt.
Genau. Also man kann sagen, diese ersten Reparologen sind Menschen, die entweder selber beteiligt waren an diesen Ermittlungen oder Menschen getroffen haben, die beteiligt waren oder zumindest Zeitzeugen und Zeitzeuginnen befragen konnten, also die noch direkten Zugang hatten zu diesen Dingen.
Genau. Und damit kämen wir dann schon zu der zweiten Phase. Die würden wir so von 1930 bis 1970 setzen. Und das ist die Zeit, wo der Ripper die ersten Schritte Richtung Popkultur geht. Das heißt, wir haben erste Filme, da haben wir auch schon drüber berichtet, Radiosendungen und ja, ich sage jetzt mal Boulevardgeschichten.
Genau. Die nächste wichtige Zäsur oder das nächste wichtige Ereignis ist dann, als 1976 die Fallakten bei Scotland Yard öffentlich zugänglich gemacht werden. Das heißt, die Menschen konnten erstmals wirklich mit diesen Materialien, zumindest dem Teil, der noch erhalten ist, wir hatten das ja schon erwähnt, die sind nicht mehr vollständig, arbeiten in ihrer Recherche. Und das zeigt ja auch schon, wie die Bücher zuvor zustande gekommen sind. Also man hatte noch gar keinen Zugang dazu. Jetzt hat man diesen Zugang und somit wird der Umgang natürlich oder die Werke, die dann folgen nach 76, auch, naja, nennen wir es mal seriöser. Also sie bringen mehr direkte Zitate, mehr Direktes aus der Polizeiarbeit damals ein.
Ja, ganz wichtiger Einschnitt. Zuvor vielleicht ein Buch, was man oder ein Autor, den man nennen könnte, ist Tom Cullen, weil er diesen Zugang noch nicht hatte, beispielsweise viel mit Zeitzeugen gesprochen hat. Ist auch ganz interessant zu lesen. Menschen, die die Ripper-Morde damals aus erster Hand sozusagen mitbekommen haben. Diese Interviews hat er in den 60er Jahren geführt. Und eine weitere Person, die ganz wichtig ist in diesen 60er, 70er Jahren, ist Daniel Farson. Und Daniel Farson ist wirklich ein Kind seiner Zeit. Also der ist kein Historiker, sondern das ist ein Medienmensch, der Dokumentationen fürs Fernsehen gemacht hat und darunter auch eine Ripper-Dokumentation und dazu hat er ein Buch als Begleitbuch sozusagen geschrieben. Und Farson war Teil der Londoner Kunstszene, lebte sehr exzentrisch, offen homosexuell und hat eigentlich als erster den Ripper auch in so eine popkulturelle Schiene geschoben. Also ich will sagen, er hat ihn so ein bisschen als Leinwand benutzt, um ja so ein bisschen ein Spiegelbild moderner Obsession, könnte man sagen. Er hat da Gewalt, Sexualität, den urbanen Verfall, das hat er alles so ein bisschen auf den Ripper projiziert und damit klargemacht. Und dadurch hat der Ripper im Grunde erstmals eine neue Funktion bekommen, möchte ich sagen.
Ja, genau. Und das ist auch so ein Aspekt, den wir ganz am Ende vielleicht nochmal kurz erwähnen. Aber das ist etwas, das sich durchziehen wird durch die Ripperologie, dass immer auch aktuelle Themen und Problematiken die Veröffentlichungen mit beeinflussen werden. Also wie in jeder historischen Forschung im Übrigen, es ist nie neutral und die Themen, die zu bestimmten Zeiten im Vordergrund stehen, haben immer was mit dem aktuellen kulturellen Diskurs zu tun.
Ja, gute Überleitung für die dritte Phase von den Vieren. Und zwar ist das eine sehr kleine Phase von 1980 bis 1990. Und hier treten eigentlich die wichtigsten Vertreter der Ripperologie, der ernsthaften Ripperologie auf. Das sind beispielsweise ein Paul Beck, Martin Fido, Keith Skinner. Das sind Leute, deren Bücher heute noch genutzt werden, die auch aktualisierte Auflagen bekommen. Die haben 1984 den Cloak and Dagger Club, also den Mantel- und Dolch-Club gegründet. Und das war eigentlich auch das erste Mal, dass es wirklich regelmäßige Treffen von Ripper-Forschern gab. Ich sage es mal bewusst Forschern, weil ich glaube, Frauen waren da noch nicht dabei.
Nö, glaube ich auch. Und genau, das ist die Geburtsstunde dieser, ja, Ripperologen, wie wir sie uns vielleicht manchmal vorstellen, die dann an diesen Stammtischen sitzen und Theorien diskutieren, ne, oder sich heutzutage natürlich auch auf andere Weise treffen, in Chats zum Beispiel. Aber das nimmt da seinen Anfang, ja.
Ja, und in diese Phase fällt natürlich 1988, also der 100. Jahrestag der Morde. Und damit einhergehend ist natürlich eine Flut an Veröffentlichungen erschienen. Also Bücher, Dokumentation, Konferenzen. Also das hat sich da sehr stark ausgebreitet, dieses Treffen von Kundigen und Interessierten. Und auch bis heute eigentlich so geblieben.
Diese Flut, die im Grunde schon mit dem 100. Jahrestag der Whitechapel-Morde so in Gang gebracht wird, die setzt sich in den 90er Jahren auch ganz stark fort. Also viele der Werke, die heute sehr bekannt sind, sind in der Zeit entstanden.
Die letzte Phase ist dann ab 1990 bis heute. Und die wird insbesondere natürlich dadurch geprägt, dass wir jetzt viele Grundlagenwerke aus den 80ern haben. Aber auch jetzt kommt langsam das Internet dazu. Und beispielsweise casebook.org ist immer noch die größte und bedeutendste Internetseite, insbesondere das Forum, wo sich wirklich dann weltweit Interessierte austauschen.
Und das ist auch wirklich zu empfehlen.
Genau. Der Diskurs weitet sich halt auch dadurch rapide aus, ne? Und jetzt kommen auch viele der populärsten Bücher, die wahrscheinlich auch die meisten von euch kennen, beispielsweise Patricia Cornwells Portrait of a Killer mit dieser berühmten Walter-Sickert-Theorie, auch da können wir bestimmt mal eine eigene Folge drüber machen, ist ganz spannend.
Aber da ist zum Beispiel auch ganz spannend nochmal, dass in dieser Zeit es auch noch mehr als zuvor dazu kommt, dass eben diese definitiven Antworten gefunden werden. Ne? Jedes Buch heißt irgendwie Case Closed, The Solution, Final Chapter, keine Ahnung. Also alles Mögliche hat nochmal so einen Nachsatz. Jetzt ist es dann aber auch mal gelöst worden. Ne? Das ist auch so typisch ab den 90er Jahren.
Ja, und bis heute. Ich sage mal, es ist das Sommerloch, dann kommt immer wieder eine neue Enthüllung. Das letzte Buch ist jetzt Naming Jack the Ripper von Russell Edwards. Da müssen wir definitiv mal eine eigene Folge drüber machen. Das hat ordentlich Sprengkraft, aber nicht im Positiven. Und diese Bücher, ich, ehrlich gesagt, ich ignoriere die mittlerweile schon. Das ist, macht auch manch, also mir persönlich macht das auch gar keinen Spaß mehr, das zu lesen.
Ja, also ich finde ja grundsätzlich, wenn man mit solchen Büchern einsteigt, dann ist das durchaus unterhaltsam zu lesen oder gut zu lesen. Unterhaltsam ist in dem Zusammenhang vielleicht auch das falsche Wort. Aber es liest sich gut, denn wie wir ja schon innerhalb unserer Folgen immer wieder betont haben, es lassen sich auch so viele Theorien belegen, wenn man entsprechende Details vielleicht mal weglässt oder nur bestimmte Zeuginnen-Aussagen irgendwie anführt. Und deswegen sind ja diese Bücher an sich und in sich meistens schlüssig oder sie wirken schlüssig. Aber wenn man dann eben alles drumherum wieder mit einbezieht, dann merkt man, okay, vielleicht ist es dann eben doch auch nur wieder das nächste in einer langen Reihe der angeblich jetzt endlich mal diesen Fall auflösenden Bücher. Und das ist vielleicht doch nicht so weit her.
Ja, der aufmerksame Shownote-Leser von uns wird sicherlich schon erkannt haben, dass solche Bücher bei uns auch gar nicht aufgeführt sind, weil für unsere Recherche bringen die nichts. Und ja, ich, wie gesagt, ich ignoriere die meist. Wir werden aber heute in der jetzigen Folge auf jeden Fall mal die bekanntesten oder bedeutendsten und immer noch recht aktuellsten Werke einfach hier unten nochmal in den Shownotes aufführen. Ein Hinweis vielleicht noch für Interessierte ist das Magazin Ripperologist. Da ist gerade diese Woche, wir sind jetzt, nehmen jetzt gerade im November 2025 auf, Ausgabe 174 erschienen. Man kann sich die alle kostenlos online als PDF runterladen. Ich glaube, ab Nummer 62 ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Da ist auch das Ganze drumherum um die Rippermorde und die Zeit wird da viel drüber geschrieben.
Also das ist dann für eure absolute Ripperologie-Dröhnung. Aber es ist auch wirklich gut. Also, ne, das kann man sich durchaus mal anschauen, wenn man das möchte.
Genau.
Und du hattest ja gesagt, das ist jetzt die letzte Phase bis heute. Ich würde da sogar ein bisschen widersprechen wollen, denn ich finde gerade in den letzten Jahren ist doch noch mal so ein bisschen Fahrt aufgekommen in der Diskussion darum, was ja Ripperologie eigentlich ist, ob das eine Daseinsberechtigung hat, welche Schwierigkeiten es auch damit gibt mit dem Begriff, aber vor allem auch mit dem, was damit einhergeht, also wie die Forschung fokussiert ist, solcherlei Dinge.
Und sprichst du damit auf das Buch von Hayley Rubenhold an?
Ja, auch. Aber das hat das Ganze tatsächlich so ein bisschen losgetreten. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Also Hayley hat da eine Revolution gestartet, sehr zu ihrem eigenen Leidwesen wahrscheinlich auch, langfristig. Aber sie hat das ja gut überstanden, Gott sei Dank. Aber ja, genau diese gesellschaftlichen Diskussionen, eben auch gerade feministische Sichtweisen auf die Ripperologie.
Ja, wir müssen da, glaube ich, einen ganz kurzen Abholer machen.
Alles klar.
Also Hayley Rubenhold ist Historikerin meines Wissens nach und hat 2019 das Buch The Five, The Untold Lives of the Women Killed by Jack the Ripper veröffentlicht. Das gibt's auch im Deutschen, was immer schon beachtenswert ist. Und die hat insofern eine Zäsur gebracht, weil sie sich auf die Opfer konzentriert oder fokussiert.
Und zwar vollkommen. Also das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Der Täter und die Taten spielt gar keine Rolle in dem Buch. Also die Erzählung, die jeweiligen Kapitel zu den betroffenen Frauen enden vor dem Tod. Das heißt also, es wird überhaupt nicht darauf eingegangen. Und das ist eben eine komplett neue Sichtweise, die gar nicht diesen Täter in den Fokus stellt oder diese blutigen Mordtaten, sondern eben wirklich komplett auf die Opfer fokussiert. Und das war neu.
Das haben wir im Grunde auch ein bisschen für unseren Podcast in den Fokus gesetzt, dass wir die Opfer vorstellen. Denn die Namen, das war ja auch ein Hashtag, der mit der Veröffentlichung dieses Buchs auch sehr viral gegangen ist. Remember Their Names war das, glaube ich. Mhm. Dass die einfach nicht in Vergessenheit geraten, dass sie kein Dekor eines Täters waren, sondern dass es wirklich Menschen waren, deren Leben auf grausame Weise beendet wurde.
Richtig.
Jetzt waren wir ja schon an einem Punkt angekommen, wo diese Bewegung der Ripperologie sehr stark gewachsen war. Wir haben jetzt nicht mehr diese Armchair-Detectives, also gesetztere ältere Herren, die bei der Zigarette an ihren Schreibmaschinen Bücher tippen und sich in irgendwelchen dunklen Pubs dazu austauschen, sondern wir haben jetzt natürlich ein weltweites Phänomen durchs Internet und dadurch halt natürlich, ich sage jetzt mal, auch viele Trolle, die eine Stimme bekommen und mitreden wollen. Und ein bisschen der Knackpunkt, der dann bei dem Buch von Hayley Rubenhold aufgetreten ist, ist, dass ihr Ansatz der Forschung oder ihres Buches, diesen Fokus, den sie gesetzt hat, sofort als Denialismus, als agenda-driven, feministisch kritisiert wurde und kein wichtiger Beitrag für die Forschung betrieben wird.
Genau, und ihr wurde ja in dem Zuge sogar abgesprochen, dass das Buch irgendwie fundiert sei, ähnliches. Also das war wirklich hässlich bis hin zu Morddrohungen im Internet und auch, sie hat wohl auch Post bekommen mit Morddrohungen, also wirklich schlimm.
Ja, ein Dreh- und Angelpunkt, weil das ihre Behauptung wäre, es gäbe keine Belege dafür, dass diese kanonischen fünf, dass die auch alle Prostituierte waren und dass diese halt immer nur als Prostituierte bezeichnet werden, um sie halt auch moralisch abzuwerten. Das war eine wichtige Aussage, die da immer wieder angeführt wurde.
Ja, und heute können wir tatsächlich sagen, hier, ohne uns bedroht zu fühlen, dass dem auch so ist. Wir können es nun mal nicht sagen. Aber es hat einen riesen Shitstorm losgelöst, weil Teile dieser Reperologen-Community gar nicht damit umgehen konnten und das offensichtlich für sie sehr, sehr schlimm und bedrohlich war.
Jetzt muss man auch dazu sagen, auch aus meiner Sicht ist das Buch nicht flawless. Ich habe auch manche Probleme mit dem Buch, aber das ist definitiv keins davon. Ich finde, es wird meines Erachtens dann auch ein bisschen zu viel spekuliert drin. Also sie glättet die Erzählung sehr. Sie gibt Dinge an, von denen ich zumindest in meinen Recherchen nie was gehört habe. Dadurch wird das so ein bisschen fiktionalisiert teilweise. Aber ich verstehe natürlich absolut den Ansatz, den sie fährt. Und ich finde, das muss als solches auch absolut akzeptiert werden und vor allem auch als Chance gesehen werden, mal eine ganz neue Perspektive in diesem Sachverhalt, nenne ich das jetzt mal Whitechapel-Mordserie, zu beleuchten und auch da mal reinzugehen.
Ja, unbedingt. Und vor allem, das muss man ganz deutlich sagen, es ist in allen Büchern, und ich glaube, das kann man so sagen, so, dass nicht alles 100% von allen Seiten beleuchtet wird. Das ist so. Und jede Autorin und jeder Autor hat auch immer eine bestimmte Erzählung. Das möchte man vielleicht gar nicht unbedingt, aber das passiert. Nun ist es aber so, dass gerade bei ihrem Buch das eben so unglaublich im Detail auseinandergepflückt wurde. Und man muss ja schon fragen dürfen, warum. Weil es ja auch durchaus, wie du vorher sagtest, in den 90er Jahren zur Genüge Bücher gab, die das verdient hätten, dass man die sehr, sehr deutlich auseinanderpflückt. Aber warum kommen dann gerade bei ihr Todesdrohungen an? Ich meine, Todesdrohungen, das ist ja schon nochmal ein ganz anderes Level. Mhm. Das ist ja nicht einfach, ich mag dein Buch nicht, ich finde dich doof, sondern richtige Anfeindung. Und das bedeutet ja schon, dass es da auch irgendwie ein Problem gab mit den Vorstellungen von Teilen dieser Reperologen-Community. Wie gesagt, das sind weiß Gott nicht alle. Ganz viele davon sind reizende Menschen, würden sowas auch niemals tun und haben keine Agenda in irgendeiner Form, jemanden zu unterdrücken, abzuwerten, was auch immer. Aber wie der Querschnitt der Gesellschaft ist, gibt es solche Menschen da natürlich auch und die sind halt häufig auch besonders laut. Mhm. Und wir wollen jetzt ja auch gar nicht ewig auf Hayley Reubenhold rumreiten, aber es war schon wirklich ein Meilenstein, dieses Buch. Sei es mal jetzt inhaltlich dahingestellt, also mir hat es gut gefallen, ich fand es auch gut recherchiert. Natürlich, wie gesagt, es ist nicht perfekt, aber das ist keins. Nichtsdestotrotz mochte ich, dass sie sich wirklich komplett nur auf die Opfer konzentriert. Und jetzt gibt es auch immer mehr Stimmen innerhalb der Reperologie, die laut werden, die sagen, pass auf, sollen wir uns nicht mal überlegen, ob der Fokus, der so stark auf dem Täter liegt, wirklich der richtige ist? Ist das wirklich das, was wir machen wollen? Ist das, was unser Hobby ist? Oder geht es uns um die Zeit? Geht es uns um die sozialen Umstände? Geht es um die Geschichte ringsherum? Also auch das, was wir so ein bisschen versucht haben zu machen. Also das wird schon heute deutlich mehr diskutiert, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Und wie gesagt, das spiegelt ja auch unsere Gesellschaft im Ganzen wider. Und das hatten wir ja vorhin schon erwähnt. Das ist auch total typisch für jede historische Betrachtung.
Ja, warum wir das Beispiel jetzt bringen, ist, dass sich die Reperologie selber durch diese, ich sage es mal in Anführungsstrichen bitte verstehen, durch diese Enthusiasten geschädigt hat. Also die einen, die ernst zu nehmen, die sagen, super, wir sehen hier einen Beitrag zur Geschichte des Unsichtbaren, ne? Also hier werden neue Forschungsfragen ausgelöst und neue Forschungsperspektiven, die begrüßen wir und da gehen wir rein. Und die anderen, die kommen mit irgendeinem frauenfeindlichen Mist um die Ecke und sind nicht sachlich, sondern sehr emotional. Und davon muss man sich einfach distanzieren. Das ist nicht das, wie ich zumindest jetzt diese Bewegung der Reperologen verstehe. Genau, aber das führt uns dann halt auch zu Kontroversen. Und das ist so ein bisschen auch die Verantwortung, die diese Bewegung vielleicht mit sich führt. Also da sind wir so ein bisschen bei der Ethik. Mhm. Und das wollen wir hier nochmal einmal ein bisschen abreißen. Und zwar haben wir da verschiedene Perspektiven. Also es gibt einmal diese Opferperspektive. wie können ermordete Frauen dargestellt werden, ohne sie dabei auch erneut zu entmenschlichen? Das ist sicherlich auch was, wo wir uns auch die eigene Nase fassen müssen, als wir den Podcast gestartet haben. Denn wir haben ja in dem Zusammenhang auch bewusst, sag ich mal, die wirklich grausigen Details ausgelassen in unserer Darstellung, weil sie auch für uns jetzt nichts beigetragen hätten in der Besprechung der Fälle.
Ja, nichtsdestotrotz ist es ja so, dass du immer in jedem True Crime Format die Opfer ein Stück weit instrumentalisierst, um über den Täter zu sprechen oder die Täterin meinetwegen auch. Also zum Beispiel, wenn man sowas sagt wie, ja, der Schnitt ist von rechts nach links erfolgt, dann geht es uns ja dabei darum, wie der Täter wohl gehandelt hat und nicht um das Opfer. Es muss einfach so sein, ein Stück weit, wahrscheinlich. Also wir haben es ja auch so gemacht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich was, dass das Opfer den Menschen, der da zu Tode kommt, in dem Moment ja aus dem Fokus rückt und den Täter und die Tat in den Fokus. Das ist jetzt nicht die Bewertung, es ist einfach nur eine Tatsache, dass das so ist.
Aber genau das ist es. Und ich glaube, das ist für mich zumindest auch die Lösung gewesen, dass wir sagen, wir balancieren einmal zwischen diesem analytischen, der Schnitt ist von links nach rechts, um bei dem Beispiel zu bleiben, und aber auch gleichzeitig einer Form von Mitgefühl. Also den Opfern auch eine Würde versuchen wiederzugeben, ne? Sie nicht nur als Randfiguren darzustellen, die da irgendwie den Weg des Täters gekreuzt haben, sondern zu sagen, das sind Menschen gewesen, die haben eine Biografie, die haben Armutserfahrungen in diesem Fall gehabt, die sind einem sozialen Umfeld und Kontext zuzuordnen, da ist was passiert. Und was ist da passiert und warum ist das auch so passiert? Das ist, glaube ich, wichtig, und diese Mischung macht es dann am Ende. Zumindest haben wir das aus meiner Sicht so versucht und ich glaube auch einigermaßen so erfüllt.
Ja, genau, denn also ein Stück weit, wie gesagt, wird man das ja machen müssen, wenn man möglichst viele Aspekte auch abbilden möchte. Aber es war uns sehr wichtig, die Opfer sehr stark in den Fokus zu stellen.
Ja.
Wie gesagt, ist das aber jetzt auch nicht unsere geniale Idee, sondern auch wirklich die Strömung in der Ripperologie, wenn wir jetzt schon wieder mit diesem Wort um die Ecke kommen wollen.
Wir stellen uns auf die Schultern von Riesen.
So ist es.
Ja. Das kommt dann aber auch zu dem Täter wieder, ne? Also dürfen wir uns für den Mörder interessieren oder ist auch das moralisch problematisch? Und ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, wenn ich da vorlegen würde. Ich glaube, Täterforschung ist legitim, die muss auch gemacht werden. Aber da sollte man jetzt nicht irgendwie, also man muss aufpassen, dass es nicht in so einen Mörderkult abdriftet, wie man den teilweise auch im True Crime beobachten kann.
Ja, genau. Und dann ist es doch total spannend, mal die Frage zu stellen, was bringt mir das denn? Was lerne ich denn jetzt daraus? Ne? Wenn ich jetzt einen Täter finden würde, dann könnte ich natürlich schauen, okay, wie waren denn dessen Umstände? Also dann würde ich vielleicht wieder etwas lernen über die Zeit, über die Umstände oder könnte das wieder verbinden.
Gesellschaftliche Strukturen.
Richtig, so. Das könnte mein Ziel sein. Aber man sollte sich schon vorher überlegen, warum suche ich denn den Täter? Suche ich den jetzt, weil ich den total cool finde und irgendwie spannend, was der macht, oder möchte ich etwas daraus lernen? Was dann vielleicht sogar auch solche Sachen in Zukunft verhindern könnte. Und ich weiß, das ist jetzt unheimlich hoch aufgehängt und man sagt das immer so bei True-Crime-Formaten, man wird jetzt die Welt nicht ändern. Aber ich denke schon, dass immer in der Betrachtung solcher Dinge und in der Beschäftigung damit man zumindest mal so 2 Minuten innehalten darf und sich überlegen, warum mache ich das? Warum finde ich das interessant? Und gerade wenn ich dann sage, es ist eine Wissenschaft für sich, also die Ripperologie, warum fokussiert sich das denn so stark auf den Ripper selber? Also auf den Täter oder die Täterin. Aber der Titel sagt ja schon, es ist der Ripper, Jack the Ripper. Auch das ist ja eine männliche Figur, also ein Täter. Also warum ist das Wichtigste daran?
Mhm. Genau, und dann sind wir eigentlich auch an dem Punkt, warum machen wir das auch als Podcast? Wo ist da die Grenze zwischen, und das ist, glaube ich, das Problem von True Crime allgemein und können das jetzt auch nicht lösen, wir wollen das jetzt auch nicht zu groß machen, aber die Grenze zwischen historischer Aufarbeitung und, ja, Unterhaltung, voyeuristischer Unterhaltung. Und da sind wir jetzt wieder mit dem Schnitt von links nach rechts, ne? Also wir wollen eigentlich eine Kontextualisierung und wir wollen was aufklären, also indem wir darüber berichten und das auch in den Kontext stellen. Und wir wollen jetzt nicht sagen, wir machen jetzt hier die gruselige Halloween-Folge und heute wird's richtig blutig und matschig, sondern wir gehen da mit einer gewissen Sachlichkeit ran, mit Fingerspitzengefühl.
Also zumindest wollen wir das gerne tun. Und natürlich muss man auch so reflektiert sein, ne, bevor ihr jetzt eure Tastaturen heiß laufen. Wir wissen schon, natürlich, auch wir sind daran interessiert und wir haben eine Faszination für die Geschichte, sonst würden wir uns ja damit nicht auseinandersetzen. Deswegen habe ich ja auch die Hypothese aufgestellt, dass wir wohl leider auch in den Bereich der Ripperologie fallen würden. Aber für mich zumindest ist der Kontext derart wichtig, und ich glaube, das haben wir auch rausgestellt, dass der Täter nicht im Zentrum steht. Und das ist eben die Frage, die sich die Ripperologie stellen muss. Muss der Täter im Zentrum stehen? Muss es Ripperologie heißen? Mhm. Oder, also ich meine, könnte es sowas sein wie, keine Ahnung, Whitechapelogie? Oder, naja, ich meine, es gibt ja schon Soziologie. Es gibt auch Sozialgeschichte. Ist es das, was die Menschen vielleicht interessiert? Oder ist es wirklich dieser Täter, was ja der Name impliziert? Mhm.
Der Name Ripperologie, der ist jetzt gesetzt, der wird auch nicht mehr weggehen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man da transparent arbeitet. So, das haben wir halt auch gemacht, ne? Wir haben Quellen offengelegt, wir haben hoffentlich kenntlich gemacht, wenn etwas zeitgenössische Betrachtung ist und nicht vielleicht unserer eigenen Betrachtungsweise entspricht, und insgesamt halt respektvoll mit diesen Menschen umgeht. Sie sind lange tot, aber es sind reale Menschen gewesen.
Richtig. Respekt ist sowieso eine der wichtigsten Dinge bei True Crime. Und es lässt sich so viel daraus lernen, jetzt für dich und mich. Wir sind ja auch kleine Nerds. So viel Historisches, so viel historischer Kontext, so viel Spannendes über die Zeit und das Leben da im East End.
Ja.
Was soll man dazu jetzt noch mehr sagen? Aber nachdem wir jetzt wirklich, glaube ich, relativ gründlich darüber gesprochen haben, was Ripperologie so ist, nun mal die Frage, Dennis, was meinst du denn jetzt? Sind wir jetzt Ripperologen? Also bist du ein Ripperologe und bin ich eine Ripperologin? Gehöre ich zu dem kleinen Prozentsatz?
Ich glaube, wenn wir jetzt sagen, wir recherchieren sorgfältig, das haben wir gemacht in dem Podcast, wir haben Theorien verglichen, wir haben Kontexte erklärt, wir haben uns jetzt auch mal mit Ethik mehr auseinandergesetzt, jetzt nicht wild, sondern jetzt im Zuge dieser Folge und aber auch in der eigenen Recherche, was wir jetzt nicht unbedingt ins Mikro gesprochen haben. Wir suchen jetzt keinen Täter, wir verstehen den Fall eher als auch, ich sag's mal, kulturelles Spiegelbild seiner Zeit. Deswegen heißt der Podcast ja, wie er heißt, dass wir uns mit dem Mythos auseinandersetzen. Das ist für mich eine moderne Definition der Ripperologie, muss ich sagen.
Ja.
Daher würde ich sagen, ja, wir sind wahrscheinlich tatsächlich Ripperologen. Ich werde jetzt aber auch nicht hingehen und mir Visitenkarten drucken lassen, wo drauf steht Ripperologe. Das ist mir dann doch irgendwie zu egal. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir sagen, wir arbeiten hier schon irgendwie akademisch und kritisch und wir sind jetzt nicht diejenigen, die wilde Theorien im Internet betippen und sagen, das muss aber der gewesen sein, und wenn du nicht der Meinung bist, dann hast du halt nicht recht, sondern wir haben den anderen Ansatz, nicht den Täterzentrierten, sondern alles drumherum, insbesondere natürlich auch die Opfer im Fokus. Und das ist, glaube ich, auch das, was unser Podcast, und wenn wir jetzt auch gerade weitermachen mit weiteren Folgen und weiteren Themen, was dann auch für mich der modernen Ripperologie entspricht. Also die Kultur drumherum, die Zeit genauer zu betrachten, die Gesellschaft, das Klassendenken. Und daraus nehmen wir immer was mit und wir lernen daraus. Und letztendlich, so wie wir uns durch die Recherche immer mehr zu Spezialisten vielleicht dann hinarbeiten, machen wir das mit euch als Hörer auch. Ihr werdet auch immer mehr erfahren und es wird wahrscheinlich auch mehr bei euch hängen bleiben. Und dadurch werdet ihr auch kritischer mit dem Begriff Ripperologie umgehen, wenn ihr ihn das nächste Mal lest oder hört.
Ja, genau. Das ist zumindest unser Wunsch. Und am Ende, wie gesagt, ist es so ein weiter, so ein schwammiger Begriff, dass, naja, wenn man möchte, kann man ihn sich anziehen. Und wenn nicht, dann kann man das auch lassen. Genauso wie man sich entscheiden kann, welche Perspektive man einnehmen möchte. Und wenn man niemandem damit wehtut, dann ist ja wohl auch jede Perspektive in Ordnung. Wir haben eben unsere gefunden und tschüss. Ist hoffentlich dann auch etwas, das euch interessiert, so wie wir das hier machen. Und ich habe noch ein ganz kleines Zitat für das Ende der Folge vielleicht. Das fand ich ganz hübsch.
Ah, oh, das hätte ich auch gehabt. Aber pass auf, dann machen wir Doppelzitatabschluss heute.
Ja, Doppelzitat ist super. Also ich habe eins gefunden von Richard Jones zum Thema Ripperologie. Und Richard hat das Ganze publiziert als Blogbeitrag auf ripperwalks.org. Und zwar heißt der Beitrag, den er da gepostet hat, Why I Hate Ripperology, also warum ich Ripperologie hasse. Das ist ganz spannend, denn er wird auch selber sehr viel als Ripperologe bezeichnet. Und da geht's ihm ja so ein bisschen so wie uns beiden, ne, Dennis? Und er hat dazu gesagt, was das bedeutet, Ripperologie oder Ripperologe. Ich zitiere, das sind nicht Begriffe. Erfunden von Menschen, die das Thema der Whitechapel-Morde studieren oder studierten und ihre Studien großartiger und wichtiger erscheinen lassen wollen. Zitat Ende.
Sehr schön. Pass auf, dann haue ich jetzt auch noch einen raus. Und zwar habe ich ein Zitat von der amerikanischen Autorin und Journalistin Rachel Monroe. Und die sagt, das Problem ist nicht, dass wir nicht wissen, wer Jack the Ripper war. Das Problem ist, dass wir glauben, dieses Wissen würde etwas lösen.
Ja, sehr schön. Und genau so ist es. Ach, das war doch jetzt eine runde Sache. Und jetzt könnt ihr ja mal überlegen, ob ihr vielleicht auch schon Ripperologen und Ripperologinnen seid. Das könnt ihr uns ja mal kommentieren oder auf Instagram mitteilen oder so. Das würde uns ja mal interessieren. Wie weit seid ihr schon eingestiegen in das Thema? Ist das was, das euch grundsätzlich interessiert? Oder sagt ihr, damit möchtet ihr nicht weiter was zu tun haben? Ja, schnackt uns gerne an.
Und wenn ihr gerade schon dabei seid, wenn ihr Themenvorschläge für uns habt, wir haben zwar schon eine recht volle Liste, aber wenn ihr Punkte habt, wo ihr sagt, das möchte ich gerne nochmal irgendwie tiefer gelegt bekommen, das möchte ich besser verstehen, wie ist eure Meinung dazu, schickt uns das gerne, auch über Instagram und dann kommt das auf die Liste, wir gucken uns das an, ziehen es vielleicht auch vor, mal schauen.
Genau, und da dürfen gerne auch Themen draufstehen, die nicht jetzt mit den Morden direkt zusammenhängen, ne? Also so kulturbezogene Sachen oder so, wenn euch das interessiert oder historisches, irgendwas. Einfach raus damit, wir genau. Gucken dann, wie wir es und ob wir es einbauen können. Ja, und jetzt nochmal der Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust habt, noch mehr historische Verbrechen zu hören und euch damit auseinanderzusetzen, hört nochmal rein, bei Früher war mehr Verbrechen, da gibt es jetzt auch eine neue Staffel.
Und jetzt kommt nochmal das PPPPS. Wir wissen noch nicht genau, wann die nächste Folge nach dieser kommt. Wir beeilen uns, wir versuchen auch wieder einen Rhythmus reinzukriegen. 2 Wochen können wir nicht mehr halten. Das schaffen wir mit unserer Recherche nicht. Es ist ja immer noch ein Hobby-Podcast und wird das auch bleiben. Habt Geduld mit uns. Dafür versuchen wir auch möglichst gut und sauber zu recherchieren und euch tolle Folgen und Infos zu präsentieren.
So ist es. Wir freuen uns in jedem Fall schon aufs nächste Mal. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Passt auf euch auf. Und wir hören uns ganz bald wieder hier bei der nächsten Folge.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Das war Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns und teilt ihn mit euren Freunden.